Deutschlandfunk Kultur heute.
Mit Maja Elmenreich. München trauert um Aris Jansons, Peter Handke spricht in Stockholm und Michael Thalheimer inszeniert in Berlin. Das sind die Themen unserer Sendung, nachdem wir zuallererst über die Kunstneuigkeit des Tages gesprochen haben. Denn sie sind wieder da. Die 5 Altmeistergemälde aus dem Schlossmuseum Gotha. Fast auf den Tag genau vor 40 Jahren, in einer ungemütlichen Dezembernacht 1979, waren die wertvollen Bilder, unter anderem von Jan Bruegel dem Älteren, von Franz Hals und Hans Holbein, sie waren aus dem Gotha-Schlossmuseum gestohlen worden. Die frisch installierte Alarmanlage war noch nicht aktiviert worden. Der Diebstahl in der sonst so gut bewachten DDR, eine Sensation, die natürlich so manch eine Mutmaßung entstehen ließ. Hatten die DDR-Oberen mit einem ausländischen Sammler gemeinsame Sache gemacht oder womöglich die Stasi? Fragen über Fragen. Tatsache ist, jetzt sind die Bilder nach 40 Jahren wieder da, derzeit in Berlin. Mein Kollege Stefan Koldehoff, unter anderem Experte für Kunstdiebstahl, er ist bei mir im Studio. Herr Koldehoff, kann man den Satz wirklich so im Brustton der Überzeugung sagen, wie ich ihn gerade ausgesprochen habe? Sie sind wieder da. Kann man da sicher sein, dass das wirklich die Originale sind?
Also sie werden im Moment geprüft im Rathgen-Institut, dem Forschungslabor der Berliner Museen. Aber alle, mit denen ich gesprochen habe, sind schon relativ zuversichtlich, dass es die Originale sind. Einen endgültigen Bescheid gibt es noch nicht. Das wird wohl noch ein paar Wochen dauern.
Woher kommen die jetzt? Wie sind die nach Berlin überhaupt gekommen? Wer hat sie entdeckt? Wie sind sie aufgetaucht?
Das ist eine völlig abenteuerliche Geschichte. Also eigentlich hatte ja niemand mehr richtig damit gerechnet, dass sie überhaupt nach 4 Jahrzehnten aus der DDR, aus diesem Überwachungsstaat gestohlen, wieder auftauchen würden. Und dann gab es aber im Sommer letzten Jahres einen ersten Anruf eines Rechtsanwaltes beim Oberbürgermeister von Gotha mit ganz vorsichtigen Andeutungen. Es könnte ja sein, dass es die Möglichkeit gäbe, dass die Bilder doch noch irgendwo wären. Und dann hat man so alle paar Wochen mal miteinander telefoniert und irgendwann kam dann die Aussage, ja, die Bilder können zurückkehren nach Gotha, aber man hätte schon gerne einen Finderlohn dafür. Und nach den Quellen, mit denen ich gesprochen habe, war das ein Finderlohn, der über 4 Millionen Euro betragen sollte. Das ist schon eine recht happige Summe, selbst wenn es sich tatsächlich um lauter Originale, 5 berühmte Altmeister handeln sollte. Man muss allerdings auch noch die Frage stellen, ob die Zuschreibungen von vor 40 Jahren eigentlich in jedem Falle noch tragbar sind. Der Oberbürgermeister hat dann eine Stiftung, die Ernst von Siemens Kunststiftung, mit ins Boot genommen, die durchaus bereit ist, Rückkäufe zu finanzieren. Es kam dann irgendwann auch eine Rechtsanwältin, Friederike von Brühl, aus Berlin mit ins Spiel. Die Polizei wurde eingeschaltet, weil natürlich auch die Möglichkeit bestand, dass es sich, auch bisher nicht erwiesen, um Erpressung handeln könnte. Bei dieser Aussage, wir hätten gerne einen Finderlohn dafür. Naja, und irgendwann gab es dann ein Treffen vor einigen Wochen in Berlin, weil man es geschafft hatte, diesen Anwalt und seinen Mandanten, einen Privatmenschen aus Norddeutschland, davon zu überzeugen, alle 5 Bilder müssten bitte unbedingt nach Berlin gebracht werden, weil nur da tatsächlich die Möglichkeit besteht, die Echtheit zu überprüfen. Und dort sind sie dann in die Obhut der Berliner Museen übergeben worden.
Die Tat ist ja wahrscheinlich verjährt. 40 Jahre ist das her. Aber ja, alles, was jetzt in der jüngsten Zeit passiert, ist auch der Anruf und sozusagen das Angebot, diese Werke wieder nach Gotha, Fragezeichen, zu bringen. Das klingt ja nicht alles so ganz koscher. In welche Richtung ermittelt da die Polizei jetzt gerade?
Naja, es ist, wie gesagt, die Frage, aber da muss man sehr vorsichtig sein. Noch gilt die Unschuldsvermutung, noch gibt es keine Beweise. Es haben wohl Durchsuchungen gestern und heute stattgefunden. Es gibt die Vermutung, dass Hehlerei ein Delikt sein könnte, dass möglicherweise Erpressung ein Delikt sein könnte. Sie haben aber völlig recht. Die eigentliche Tat, der Einbruch, den Sie gerade so schön in dieser Winternacht beschrieben haben, der ist längst verjährt. Es gibt aber einen zweiten Aspekt noch. Wenn nach einer bestimmten Zahl von Jahren, in der Regel sind es 30 Jahre, da gibt es aber auch Abstufungen, wenn sich da niemand gemeldet hat bei jemandem und sagt, Sie haben da was, was mir gehört und das hätte ich gerne zurück, dann kann man das ersitzen, so heißt der juristische Fachterminus. Dafür ist aber Voraussetzung, dass man es gutgläubig erworben oder bekommen hat. Also man darf nicht in dem Moment wissen, Moment mal, da ist aber irgendwas nicht in Ordnung, das ist aber gestohlen. Die 5 Bilder aus Gotha, die sind aber überall, selbst zu DDR-Zeiten, sowas von publiziert worden. Es gab internationale Fahndungen, die standen bei Interpol in der Kunstdiebstahlsregistratur mit drin. Also jeder, der diese Bilder irgendwann mal bekommen oder angeboten bekommen hat, musste wissen, da handelt es sich um Diebesbeute. Das kann kein gutgläubiger Erwerb oder ein gutgläubiges Ersitzen gewesen sein.
Da hätte man schon sozusagen den Kopf in den Sand stecken müssen und das nicht mehr zubekommen. Ja. In welchem Zustand sind die Werke? Wissen Sie was darüber?
Ich habe mit jemandem gesprochen, der sie gesehen hat und sagte mir, ja, das ist im Großen und Ganzen ganz in Ordnung. Also sie haben gelitten. Die sind aus dem zweiten Stock des Museums in Gotha möglicherweise auch hier runter heruntergeworfen worden. Ein Rahmen, der des Holbein ist dabei zerbrochen. Der wurde hinterher im Park gefunden. Man hat wohl auch restauriert, nicht sehr gut. Die sehen alle ganz merkwürdig gleich aus in der Oberfläche. Aber wenn es denn die Originale sind, dann ist man im Großen und Ganzen zufrieden.
Und die kommen dann nach Gotha, darf man sich da Hoffnung machen?
Das kann man wohl tun, denn wie gesagt, das Delikt besteht nicht mehr des Einbruchs. Eine Ersitzung ist jedenfalls nach Meinung von Juristen, mit denen ich gesprochen habe, sehr fraglich. Natürlich möchte man sie in Gotha zurückhaben und die Frage ist jetzt, wie einigt man sich, wenn denn irgendwann mal festgestellt ist, es sind tatsächlich die 5 Originale.
Wir bleiben dran. Stefan Goldorf über 5 Werke alter Meister, die 1979 in Gotha gestohlen worden waren und jetzt, 40 Jahre später, offensichtlich wieder aufgetaucht sind. Sinnbildlicher geht es kaum. Das Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks spielte gestern Abend in München einen Ausschnitt aus Schuberts Unvollendeter und der Platz am Dirigentenpult blieb leer. Ausdruck tiefer Trauer bei Orchester und Publikum, denn der Dirigent Maris Jansons, seit 2003 war er auch Chef von BR Symphonieorchester und Chor gewesen, er ist am vergangenen Wochenende gestorben. Selten trifft der Satz so genau, aber im Falle Jansons stimmt er einfach, die Musikwelt trauert um einen ganz großen Dirigenten. Unser Musikkritiker Jörn Florian Fuchs war gestern Abend beim Gedenkkonzert für Maris Jansons. Herr Fuchs, war das ein spontan initiiertes Konzert mit Ad-Hoc-Programm?
Teils. Also es stand ein Teil des Programms fest und man hat dann kurzfristig den zweiten Teil vor allen Dingen abgeändert. Es war eigentlich ein normales Abo-Konzert mit Franz Welser-Möst am Pult, der eben dirigiert hat, außer dem zweiten Satz der Unvollendeten. Und ich muss sagen, dieser Moment war schon extrem stark. Man hat dort wirklich den fehlenden Dirigenten, hat aber eine Interpretation, die wirklich ganz aus dem Geist von Jansons ist. Und man merkt auch, dass die Musikerinnen und Musiker wirklich an der Sesselkante buchstäblich sitzen und man hat auch eine unglaubliche, ja wirklich eine Düsternis und eine Trauer bei den Musikern an diesem Abend immer wieder erlebt, auch beim Publikum, das also sich durch Husten zwischen den einzelnen Stücken da versucht hat, etwas Luft zu machen, was also, denke ich, doch einer Trauer und Nervosität geschuldet war. Im Rest des Programms gab es dann, was regulär geplant war, Hans Abrahamsen, der 2 frühe Stücke aus einer Sonatina von Henze orchestriert hat. Das war noch eine Uraufführung und das Klavierkonzert für die linke Hand mit Alexandre Tarot als Solisten. Left Alone heißt das. Und das ist natürlich wirklich ein Titel, der hier im buchstäblichen Sinne doppeldeutig ist, nämlich die linke Hand allein eben, aber auch natürlich zurückgelassen und allein oder einsam. Und dann gab es im zweiten Teil dieses Abends noch das Konzert für Chor, der 4. Satz von Schnittke, ein sehr spirituelles Stück, weil der BR-Chor unter Howard Orman ja auch trauert um Jansons. Und am Schluss noch Tod und Verklärung von Richard Strauss. Und da war es nochmal sehr berührend. Da hat nämlich Franz Welser-Möst noch am Anfang dieses Stücks gesagt, er möchte darum bitten, dass wir am Schluss schweigend auseinandergehen und eben nicht applaudieren. Und das hat das Publikum dann auch gemacht.
Also eindrucksvolle Bilder, eindrucksvolle Worte und auch eine Reihe, eigentlich klingt so für mich, für Anknüpfungspunkte an das Ereignis. Nun hat Maris Jansons seit 2003 diesen prominenten Posten in München inne gehabt. Das ist eine lange Zeit. Wie hat er denn, abgesehen von den Klangkörpern, auch das Münchner Musikleben geprägt? Das ist ja einfach eine Stadt mit vielen Klangkörpern. Aber das Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks ist ja wirklich auch ein ganz, ganz großes.
Ja, er hat auf der einen Seite ja doch ein etwas begrenztes Repertoire gehabt und sich eben viel auf russische Komponisten, dann wiederum auf Brahms, auf Schubert etwa konzentriert und hat aber die Offenheit gehabt, wirklich dann Programme, die etwas wilder sind, die ihm eben nicht so ganz am Herzen lagen, in sehr gute Hände zu geben. Es gab wohl überhaupt keinerlei Neid, also dass da jetzt Dirigenten kommen, die eben da eine ganz eigene Handschrift haben. Das ist ja oft so eine Diskussion, man weiß es es etwa von Christian Thielemann, dass der immer bei seinen Orchestern die Sorge hat, dass die Handschrift verfälscht wird, in Anführungszeichen. Da war Jansons ganz anderer Meinung. Er hat eben die Vielfalt zugelassen und wollte diese auch. Und es ist, wenn man jetzt auch mit Teilen des Publikums spricht und auch selber, wie ich das immer wieder in Konzerten war, gab es schon eine wirkliche Gemeinde, die auch durchaus hingepilgert ist zu seinen Aufführungen, weil die ja fast alle wirklich ohne Einschränkungen einfach überwältigende Erlebnisse waren. Das ist ja doch auch ein Alleinstellungsmerkmal fast. Also einen schlechten Abend bei Jansons in seinen Konzerten gab es fast nie. Es gab auch eine enge Verzahnung dann oft mit dem BR-Chor. Das lag ihm eben auch sehr, sehr am Herzen. Und viele fanden dann doch von den Klangkörpern, die in München eben dann angeboten werden, ist das eigentlich mit dem treuesten, war das BR-Orchester lange mit dem treuesten Publikum.
Aber trotzdem auch ein vielreisender Dirigent natürlich. Hat er die Stadt, also das Musikleben in dem Sinne auch geprägt, dass er vor Ort war und sich dort eingebracht hat, auch in die Politik?
Ja, natürlich, wenn man an den Konzertsaal denkt. Das war ihm ja ein Herzensanliegen und, wie man jetzt hört, soll der Konzertsaal, der erst in ein paar Jahren entsteht, da ist ja noch nicht mal Baubeginn im Moment, aber der kommt in einigen Jahren wahrscheinlich eben in der Nähe des Münchner Ostbahnhofs und da wird offensichtlich auch den Namen Maris Jansons Konzertsaal oder Maris Jansons Philharmonie tragen. Das ist ein gutes und natürlich auch notwendiges Zeichen, wenngleich es natürlich eine große Tragik gibt, dass er da wirklich natürlich nur noch mit dem Namen verbunden ist. Übrigens gibt es auch gerade natürlich die ein oder andere Diskussion, wie es jetzt mit dem Orchester weitergeht. Das ist eines der besten der Welt. Da braucht man natürlich einen Nachfolger und eine Nachfolgerin. Da hält man sich im Moment bedeckt und sagt, wir wollen dem wirklich Zeit geben und mit Gästen arbeiten. Aber ein Name, der öfters genannt wird, ist der Brite Daniel Harding.
Also aus Gründen des Anstands dann doch noch leise Stimmen vorerst. Jörn-Florian Fuchs war das über das Gedenkkonzert und das Gedenken für Maris Jansons in München. Peter Handke, der Dramatiker, Peter Handke, der Kinoautor, der Übersetzer, der Zeuge, der Lyriker. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung stellt den Literaturnobelpreisträger 2019 heute in ihrem Feuilleton in all seinen Facetten vor. Nicht dabei allerdings Peter Handke, der Pressekonferenzgebende. Als der ist er heute Mittag nämlich in Erscheinung getreten in Stockholm. Am Dienstagabend werden eben dort die Literaturnobelpreise überreicht, für 2018 an Olga Tokarczuk, für 2019 eben an Peter Handke. Und da gehört es sich natürlich, vorher vor die Presse zu treten. Handke hat das in den vergangenen Wochen mehrfach schon getan, zum Teil sehr emotional und geradezu angriffslustig in Richtung der Journalisten. Seine pro-serbische Haltung hatte ihm ja bekanntlich viel Kritik eingehandelt. Wie er sich aber heute bei der Pressekonferenz in Stockholm an seinem 77. Geburtstag gegeben hat, das weiß Carsten Schmiester.
Die Atmosphäre war seltsam von Anfang an. Ein angespannter Peter Handke, Vertreter der Schwedischen Akademie, dazu viele Journalisten im Saal mit den erwartbar kritischen Fragen. Aber erst einmal siegte die schwedische Höflichkeit. Alle gratulierten Handke zum 77. Geburtstag. Happy Birthday to you. Happy Birthday, dear Handke. Soweit, so nett. Doch das änderte sich. Auch in Schweden wird aufgeregt über Handke gestritten, über seine Positionen zum Jugoslawien-Konflikt. Erst kurz vor der Pressekonferenz meldeten die Medien, dass Peter Englund, ein langjähriges Mitglied der Schwedischen Akademie, wegen des so umstrittenen Preisträgers die Feierlichkeiten der Nobelwoche boykottieren will. Alles andere sei aus seiner Sicht Heuchelei. Fragen nach seinen Positionen wies Handke ab. Die Pressekonferenz sei nicht der Ort, darüber zu reden, um es indirekt dann aber doch zu tun, auf Englisch. Darum hatte ihn die Akademie gebeten.
I never had an opinion. I hate opinions. I like literature, not opinion.
Ich habe nie eine Meinung gehabt. Ich hasse Meinungen. Ich mag Literatur, nicht Meinung. Und dann ging es um die, die ihn vielleicht nicht gleich hassen, die ihm aber doch sehr kritisch gegenüberstehen. Wie er darauf auch hier in Stockholm reagieren wolle, wurde er gefragt und konterte zunächst mit der Gegenfrage, wie soll ich das denn tun? Keine Antwort, natürlich nicht. Also erinnerte sich Handke an einen Besuch in der norwegischen Hauptstadt Oslo vor ein paar Jahren. Da wurde viel geschrien, Faschist, Faschist. Ich habe angehalten, wollte reden mit den Damen und Herren. Aber sie wollten nicht mit mir sprechen. Er habe gehört, dass Handke eine Art Versöhnungsgeste im Kopf habe, fragte ein Reporter. Und nach anfänglichem Zögern räumte Handke ein. Ich wollte zwei verschiedene Mütter treffen, keine Organisationen. Zwei einsame Mütter, die ihre Kinder im Krieg verloren haben. Eine auf der serbischen, eine auf der muslimischen Seite. Aber das sei nicht möglich, hat man mir gesagt. Ich bin da aber weiter offen. Die Atmosphäre im Saal war inzwischen einigermaßen eisig geworden. Erst Verteidigung, dann Angriff. Handke betonte, er habe in den vergangenen Wochen viele wunderbare Briefe bekommen, die ihm Leser von Herzen geschrieben hätten. Nur einer sei anonym gewesen.
There was toilet paper in it, which was a kind of calligraphy of shit.
Darin war Toilettenpapier, eine Art Kalligraphie für Kot. Und ich sage allen von Ihnen, die mir Fragen stellen, wie es der Mann eben getan hat, mir ist ein anonymer Brief mit Klopapier lieber als Ihre leeren und schändlichen Fragen. Das war's. Bevor die Stimmung endgültig kippen konnte, kam der Hinweis auf die abgelaufene Zeit der Pressekonferenz. Leider natürlich. Handke verschwand. Er wird aber schon morgen wieder auftreten und die für Nobelpreisträger obligatorische Vorlesung halten. Am Dienstag bekommt er dann mit allen anderen Preisträgern in einer feierlichen Zeremonie seine Auszeichnung. Kritiker haben Proteste angekündigt. Unter anderem Teofika Sabanovic, Sprecherin eines Aktionsbündnisses, das um die 50.000 Unterschriften für ein Manifest gegen Handke gesammelt hat. Wir träumen davon, dass entweder der König ihm den Preis nicht überreicht oder dass er ihn nicht entgegennimmt. Wir können einfach nicht schweigen.
Stockholm, 4 Tage vor der Verleihung der Literaturnobelpreise. Carsten Schmiester berichtete von der Pressekonferenz mit Peter Handke heute Mittag. Glaube und Heimat. Damit sind wir jetzt nicht mehr bei Peter Handke, sondern bei einem Dramatiker, dessen Name weitaus unbekannter ist. Bei dem Tiroler Karl Schönherr, geboren 1867. Arzt und Schriftsteller war er, Katholik, außerdem Ehemann einer jüdischen Ehefrau. Und er begrüßte den sogenannten Anschluss Österreichs an das Deutsche Reich, und zwar mit den Worten: Nun sind wir wieder ein gewaltiges Land, so wie in alter Zeit, das keine Welt auseinanderreißt. Zitat Ende. Bis heute bekannt ist Schönherrs Stück Glück und Heimat, das von einem Religionskrieg mitten in Europa erzählt und eigentlich Glaube oder Heimat heißen könnte. Denn vor dieser Alternative, beim protestantischen Glauben bleiben oder die Heimat verlassen, davor standen mehrere hundert Protestanten 1837 im Zillertal. Ein Berliner Ensemble hat Michael Thalheimer Glaube und Heimat inszeniert. Von der gestrigen Premiere berichtet Eberhard Spreng.
Ein hochaufragender, matt schimmernder Kubus, halb Bauwerk, halb Felsen, düsteres Licht, dunkel pulsende Grooves aus den Lautsprechern. Wie erdrückt von einer unwirtlichen Umgebung haust die Bauernfamilie Rott am Fuße des Blocks, in Angst versetzt und erschüttert von gesellschaftlichem Verfall. Wenn man das bisschen Nachbarschaft mit anderen Bauernfamilien überhaupt Gesellschaft nennen kann. Ein kaiserlicher Schreckensbefehl wird vollstreckt. Wer den protestantischen Glauben nicht abschwört, muss das Land verlassen.
Wer sich bekennt zum anderen Glauben und schwört nicht ab, muss wandern. Fehlgläubige Männer mit ihren Frauen sind auszutreiben. Die gutgläubigen Weiber dürfen auf den Häusern bleiben.
Familie Rott zerreißt der Religionskrieg. Der alte Rott hofft auf den baldigen Tod, um in der Heimat begraben zu werden und der Vertreibung zu entgehen. Der Sohn Christoph hofft, indem er den Glauben heimlich praktiziert, der Verfolgung zu entkommen. Seine Frau erklärt gerne öffentlich, dem rechten katholischen Glauben anzugehören. Ihr Sohn Spatz kann es gar nicht erwarten, auf Wanderschaft zu gehen und der düsteren Bergwelt zu entkommen. Als wäre es eine holzschnittartige Mär im Stil barocker Hell-Dunkel-Malerei, fasst Michael Thalheimer Schönherrs Volksstück in griffige Bilder. Eine Studie namenlosen Elends entsteht, wenn er die protestantische Sandbergerin, verkörpert von Katrin Welisch, zusammen mit ihrem Mann in einer stummen Pose der Verzweiflung auf die Vorderbühne stellt. Wenn der von Ingo Hülsmann amüsiert-sadistisch gespielte Vollstrecker des Vertreibungsbefehls den Bauern das Messer an die Kehle legt. Oder wenn es ihm nicht gelingt, der hingemordeten Protestantin die Lutherbibel aus den Bauernhänden zu entreißen. Deren Tod ist für den verschwiegenen Christoph Rott Anlass zum öffentlichen Bekenntnis.
Aus der Unruhe meines Gewissens heraus, vor Gott und den Menschen, bekenne mich laut und offen zum reinen Evangel und will darin verweilen, so wahr mir Gott helfe.
Andreas Döhler braucht eigentlich, wenn er nicht gerade das lutherische »Ich kann nicht anders« verkündet, nur leicht verbogen dazustehen, mit hilflos verkrampften Händen, um deutlich zu machen, dass seine Bauernfigur so gar nicht passt in eine Welt aus kalkuliertem Lug und Trug, pfiffiger List und Bauernschleue. Auch sein Hof wird von einem miesen katholischen Profiteur für einen Spottpreis gekauft. Der Engelbauer hat eine große Nachkommenschaft und will auch seinem noch gar nicht geborenen 9. Sohn die zukünftige Existenz sichern. Karl Schönherr skizziert im von Thilo Nest verkörperten Engelbauer ein griffiges ökonomisches Motiv für die Vertreibung Andersgläubiger, der die Religionskriege auch schon vor der Austreibung der Zillertaler Protestanten 1837 begleitete.
Christoph, warum? Warum hast du uns so ins Elend gebracht?
Warum? 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 Ich weiß nicht warum.
Bis auf Stefanie Reinsberger, die die verzweifelte Ehefrau spielt und der naturgemäß der österreichische Dialekt leicht von den Lippen geht, spricht das Ensemble die Texte in Schönherrs mundartlich eingefärbter Volkstragödie wie eine kunstwollende Stilübung. Thalheimer inszeniert in Einhelligkeit von Form, Spiel und Erzählung geradezu kongenial ein wirkungsmächtig, direkt auf sein Ende zusteuerndes Stück. Schönherrs alpiner Naturalismus wird zur expressionistischen Moritat. Das Stück passt allzu gut in Thalheimers monochrome Theaterwelt. Ein von dem Musiker Bert Wrede intoniertes, von einer einzigen Stimmung getragenes Theatergemälde. Der Regisseur lässt auch das dramaturgisch mutwillige Ende ganz texttreu spielen. Der gläubige Protestant würgt den katholischen Häscher erst fast zu Tode und reicht ihm dann, Gottes Gebot zuliebe, die Hand. Natürlich denken theaterfremde Hirnregionen der Zuschauer während dieser wunderschönen Aufführung auch einmal an zeitgenössische Religionskriege, zum Beispiel zwischen Sunniten und Schiiten. Aber das ist ein reines Apropos, ein purer Gedanke, der seinen Auslöser nicht in diesem Theater findet.
Eberhard Spreng über Michael Thalheimers Inszenierung von Glaube und Heimat, dem Theaterstück von Karl Schönherr. Am Berliner Ensemble ist es derzeit zu sehen. Es ist das Jahr des doppelten Literaturnobelpreises. Olga Tokarczuk wird schließlich auch ausgezeichnet, das sollte man nicht vergessen. Und auch sie gab heute in Stockholm eine Pressekonferenz. Mehr dazu in den Kulturmeldungen mit Anja Reinhardt.
Ja, die polnische Schriftstellerin Olga Tokarczuk betonte heute, wie stolz sie sei, den Literaturnobelpreis zu bekommen, denn sie sei ja nach Selma Lagerlöf erst die 15. Frau, die mit diesem Preis ausgezeichnet werde. Dazwischen liegen immerhin 110 Jahre. Sie sei aber davon überzeugt, dass in Zukunft die Frequenz der Verleihung an Autorinnen steige. Tokarczuk, bekannt auch als Kritikerin der regierenden Peace-Partei, widmete ihren Nobelpreis der politischen Bewegung in Polen. In ihrer Rede heute äußerte die Schriftstellerin sich übrigens nicht zur Kontroverse um Peter Handke. In Ungarn liegt ein Gesetzentwurf vor, der die Unabhängigkeit der Stadttheater deutlich beschneiden soll. Demnach plant die Regierung von Ministerpräsident Viktor Orban, Intendanten von Bühnen, die öffentlich gefördert werden, selbst zu ernennen. In dem Entwurf wird darauf hingewiesen, dass der Staat von den Theatern erwarte, Zitat, die Interessen des Erhalts, des Wohlergehens und des Gedeihens der Nation aktiv zu schützen, Zitat Ende. Bislang entscheiden die Kommunen über die Besetzung der Intendantenpositionen, künftig aber soll das Ministerium für Humanressourcen die Posten besetzen. Damit reagiert Viktor Orban auf die Wahlverluste in den größeren Städten. Dort hatte die Opposition die meisten Stimmen bekommen. Der Entwurf wird möglicherweise nächste Woche im Parlament verhandelt. Der Theaterintendant Heiner Bruns ist tot. Bekannt wurde Bruns vor allem für seine Arbeit als Leiter der städtischen Bühnen in Bielefeld von 1975 bis 1998, auch bekannt als die Zeit des Bielefelder Opernwunders. Denn Bruns engagierte sich für gesellschaftspolitische Themen am Musiktheater. Er griff dabei vor allem auf Opern aus der Zeit der Weimarer Republik zurück und auf Opern, die die Nationalsozialisten verboten und verfemt hatten. Musiktheater, so sein Credo, sollte auf jeden Fall immer etwas mit der Gegenwart zu tun haben. Später international bekannte Sängerinnen und Sänger wie Susan McLean oder Robert Dean Smith hat Bruns nach Bielefeld geholt. Auch nach seiner Pensionierung blieb er dem Theater und der Oper in diversen Organisationen verbunden. Wie heute bekannt wurde, starb Heiner Bruns am Mittwoch im Alter von 84 Jahren. Die Oper in San Francisco hat zum ersten Mal in ihrer Geschichte eine Frau als Musikdirektorin ernannt. Die Koreanerin Eun Sun Kim wird ab der nächsten Spielzeit die Leitung übernehmen und folgt auf den Italiener Nicola Luisotti, der 9 Jahre in San Francisco Chef war. Die 39-jährige Kim wird die neue Spielzeit mit Beethovens Fidelio eröffnen, wie die Oper mitteilte.
Eine Frau am Pult in San Francisco, 2 Frauen im Studio von Kultur heute. Anja Reinhardt und Marja Elmenreich sagen Danke für ihr Interesse. Und wir verweisen auf die Informationen am Abend ab 18.10 Uhr hier im Deutschlandfunk. Da geht es unter anderem um den SPD-Bundesparteitag in Berlin. Danke und tschüss.